herzlich willkommen beim Durchgezockt-Podcast. Und zwar diesmal mit der Episode Nummer 33. Wenn ihr fleißig unseren Podcast hört, werdet ihr festgestellt haben, dass diesmal eine kleine Pause zwischen den Podcasts lag. Das lag an technischen Schwierigkeiten mit der letzten Ausgabe. Da muss ich leider in dem Fall die Schuld auch auf mich nehmen. Irgendwas hat an meinem PC verrückt gespielt und den guten Aufnahmestream verhindert. Asche auf mein Haupt, aber wir geloben Besserung. Und wenn ihr diese Folge hört, kann ich sagen, das Problem ist gefixt, weil wir konnten diesmal mit der Tonspur arbeiten. Ja, Thema für heute ist etwas, was wir letztens schon mal angerissen hatten und uns als Thema total interessiert, nämlich das Spiele-Streaming interessiert uns insbesondere auch deswegen, weil wir wissen wollten, wie lässt sich das überhaupt mit den Leitungen hier in Deutschland vereinbaren? Wie sind so die Real-Life-Bedingungen, wenn man nicht auf einer großen Messe ist? Wie ist es, wenn man das Ganze bei sich zu Hause probiert? Vielleicht sogar im WLAN, was in Deutschland sicherlich eine der Hauptverbindungen sein dürfte zu Fernsehern und Spielekonsolen. Und um das alles unter realen Bedingungen zu testen, hat sich unser mutiger Maurice MM ins tiefe Wasser des PS Now gewagt, weil das ist eine Streaming-Plattform, die nicht nur schon seit einiger Zeit etabliert am Markt ist und damit eigentlich zeigen kann, was geht in der Richtung, sondern zum anderen sogar netterweise als Testabo zur Verfügung steht. Und deswegen herzlich willkommen, Maurice, unser heutiger Spezialist für Streaming.
Ja, hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Natürlich gilt in dem Fall auch der Vergleich zum Game Pass, in dem du dich ja sehr gut auskennst. Und der Vergleich zieht natürlich nicht hundertprozentig, weil du im Game Pass Spiele noch nicht streamen kannst. Es gibt zwar das Projekt xCloud, aber ich denke, das werden wir vor der nächsten Generation nicht mehr in Aktion sehen. Von daher ist das nur ein halbgarer Vergleich, um zu sehen, okay, was bekommt man auf beiden Plattformen an Spielen geboten, da das PlayStation Now jetzt zum Beispiel auch Downloads gewisser Spiele erlaubt, sind dann da die Überschneidungen auch etwas größer als zuvor. Und wir hatten die Folge ja schon mal früher angedacht, aber da konnte ich die Testphase nicht nutzen, weil man eine Kreditkarte brauchte. Und ich weiß nicht, ob ich da einfach unachtsam war oder ob sie es zwischenzeitlich tatsächlich geändert haben oder ob das halt schon vorher der Fall war. Mittlerweile geht das auch über PayPal oder über das normale PlayStation-Guthaben. Der Preis beträgt 14,99 im Monat, was interessant ist, weil online überall steht $20. Also ich vermute, da ist Sony uns hierzulande noch gnädig, außer der Preis wird jetzt demnächst irgendwann angehoben, das wäre sehr ärgerlich, weil ich finde die 14,99 schon recht happig und ich habe nach der einwöchigen, also es ist schon sehr armselig, dass man nur eine Woche kriegt für eine Testphase, nach der einwöchigen Testphase mein Abo nicht verlängert. Und ich denke, wir werden in dieser Folge darauf zu sprechen kommen, weshalb ich da jetzt erstmal nicht die ersten 15 Euro in einen vollen Monat gesteckt habe.
Ja, dann kann man zumindest an der Stelle schon mal sagen, dass monatliche Engagement, was man aufbringen muss, um dementsprechend dort einzusteigen, ist dann auf jeden Fall schon mal höher als bei dem gleichen Streamingdienst auf der Xbox. Der Ultimate Pass kostet aktuell 12,99 €, wäre damit circa 2 € günstiger als die Sony-Variante. Das klingt auf jeden Fall danach, als ob man bei Sony mehr geboten bekommt. Und ich glaube, zumindest auf dem Papier ist die Anzahl der Spiele erschlagend hoch. Im Game Pass wird immer von circa 100 plus Spielen gesprochen. Die habe ich nicht durchgezählt, erscheint mir aber durchaus realistisch, wenn ich da so runterscroll. Dafür sind aber bei diesen 100 Spielen wirklich hochwertige, teilweise recht neue bis ganz neue Spiele dabei, ganz neu eigentlich alles, was von Microsoft kommt, das ist bekannt, haben wir schon oft gesagt, recht neu, so Titel wie jetzt zuletzt Metro, die eben erst so grob 3 Monate auf dem Buckel haben und das ist auch da nicht die Ausnahme, sondern so eine Perle schleicht sich da eigentlich immer mal wieder rein. Wie sieht's dann bei Sony aus? Für 2 € mehr muss es doch mehr Spiele geben. Wie viele Spiele gibt's da?
Also wir haben uns vorher nochmal schlau gemacht, bevor ich die Testphase begonnen habe. Und es heißt, es sind über 750 Spiele im Angebot.
750 Spiele, das ist ja unglaublich, Maurice.
Ja. Es kann sein, dass das für den US-Markt gilt und nicht für den deutschen Markt, weil ich nicht ansatzweise auf 750 Spiele gekommen bin. Ich bin einmal die ganze Liste durchgegangen, um zu gucken, was für Titel mich interessieren. Und ich habe auch die App auf dem PC installiert. Und auch dort ist die Liste identisch mit dem, was ich auf der PS4 gefunden habe. Und das waren, wie gesagt, nicht ansatzweise 750. Ich würde auf maximal 200 bis 250 Spiele tippen. Ich weiß nicht, ob es da eine Rotation gibt oder ob ich irgendeine Option übersehen habe. Aber in der gesamten Spielliste, über die ich mich halt hauptsächlich bewegt habe, würde ich behaupten, auch ohne nachgezählt zu haben, dass das hierzulande nicht ansatzweise 750 plus Titel sind.
Der Rest waren dann wohl pornografische Metzelspiele mit Hakenkreuzen, die ja einfach nicht veröffentlicht werden durften. Ja, wie viel schätzt du jetzt, dass es sind dann 300, 400 zumindest?
Wie gesagt, also 200 bis 250 würde ich tippen, aber es können auch durchaus mehr sein. Glaube ich jetzt aber tatsächlich nicht, dass das so viele mehr sein sollten. Ich würde sagen, ich habe so ein Drittel von dem gesehen, was angeblich da sein sollte.
Okay, aber es ist trotzdem dann ja schon mal das 2- bis 3-fache von dem, was im Game Pass drin ist. Das ist natürlich toll.
Beim Game Pass hast du ja Spiele von der Xbox, der 360 und der One. Und auf dem im PlayStation Now sieht das sehr ähnlich aus. Da hast du leider keine PlayStation 1 Spiele, aber dafür Titel der PlayStation 2, der 3 natürlich. Das ist ja der hauptsächliche Grund, weshalb PS Now ins Leben gerufen wurde. Und auch einige Titel von der PS4. Von daher gibt sich das schon die Hand, was die Anzahl der Generationen betrifft, auf beiden Geräten.
Okay. Spannend ist hier natürlich dann insbesondere auch, wie sich das Ganze dann gegebenenfalls steuern lässt. Kommen wir gleich noch zu, weil der Wandel des Controllers bei der PS4 ja durchaus gegeben war über die Jahre, also nicht von der PS4, sondern von der PlayStation im Allgemeinen. Bei der Xbox war es ähnlich, wobei zumindest die Anzahl der Knöpfe und so weiter eigentlich durchgängig geblieben ist, beziehungsweise zumindest von der ersten Xbox der weiß und der schwarze Knopf dann ja eben auf die Schulterbuttons gewandert ist.
Ja, man hat das im Fall von PlayStation 2 und PlayStation 3 Spielen so gehandhabt, dass das Touchpad, glaube ich, Select darstellt und die Option-Taste die Start-Taste. Von daher hat man da keine Kompatibilitätsprobleme. Und wenn man ins Menü will, benutzt man halt diesen Guide-Button.
Ah ja, okay.
Also es ist ziemlich einfach zu handhaben und da wird, glaube ich, auch ein Neuling, der jetzt zum Beispiel noch nie ein PS3-Spiel gespielt hat, keine Probleme haben, wenn er schon mal einen DualShock 4 in der Hand gehabt hat. Und ich habe alle möglichen Varianten getestet, die man spielen kann. Also sprich, ich habe ein PS2-Spiel gespielt, ich habe ein paar PS3-Spiele gespielt und ein, zwei PS4-Spiele. Ich habe auch 2, 3 Titel gedownloadet. Das geht mit PlayStation 2 und PlayStation 4-Spielen. Nicht mit den PS3-Spielen, was halt auf der blöden Zellarchitektur auf die Zellarchitektur zurückzuführen ist, ist halt nicht so einfach zu emulieren. Und ich vermute, das ist der Grund, weshalb man da leider, zumindest auf dieser Generation, nicht die Option hat, diese auch herunterzuladen. Und das bedeutet, dass man diese halt entsprechend streamen muss. Und ich habe mich tatsächlich auch am meisten mit PS3-Spielen beschäftigt. Von daher kann ich ein relativ gutes Bild über die Streaming-Zukunft, zumindest in meinem Zuhause, mir schon bilden. Und ich hoffe, dass ich Streaming noch ein bisschen in die Länge ziehen wird, nach den Ergebnissen, auf die ich da gekommen bin.
Jetzt machst du mich neugierig. Also meine brennenden Fragen sind ja, ist das Bild A genauso scharf und detailreich wie auf einer nativen Konsole oder zumindest in dem Bereich, dass man sagt, bei 2 Meter Sitzabstand oder wie weit du weg sitzt, sieht man zumindest den Unterschied nicht mehr. Ist es lagfrei und kann ich quasi sofort loslegen, ähnlich wie ein YouTube-Video, was ich anklicke und dann losspielen kann? Das wären so meine brennendsten Fragen eigentlich erstmal.
Ja, fangen wir mit der Bildqualität an, weil das ist das, wo ich dir auch direkt am Anfang geschrieben habe, dass mich das sehr überrascht hat. Aber auch dann ist schnell zu Momenten kam, wo ich gemerkt habe, okay, so ganz weit bin ich noch nicht. Es muss gesagt werden, ich bin übers WLAN verbunden und ich konnte leider nicht testen, wie es übers Kabel läuft, weil das einfach von der Distanz in meiner Wohnung zum Router nicht möglich ist. Die PS4 scheint nicht so einen tollen WLAN-Chip verbaut zu haben, mein Laptop hingegen schon. Die laufen zwar beide auf dem neuesten Standard, so wie ich das gesehen habe, nur irgendwie scheint die PS4 da nicht ganz so weit, nicht ganz so hohe Reichweite zu haben und auch nicht ganz so ein ganz so starkes Signal zu empfangen, dauerhaft, wie das mein Laptop tut. Und so wirkten halt die ersten Spiele sehr klar. Ich habe durchaus das Gefühl gehabt, dass das aussieht wie auf der PS3. Auf dem Laptop, was ich gespielt habe, war Genji, ein PS3-Launch-Titel, und da war die Bildqualität so klar, dass du hättest meinen können, ich hätte das in Steam runtergeladen. Und das sah irre aus. Also das sah wirklich gut aus. Auf der PS4 hatte ich leider öfters Fragmente, kleinere, in ruhigeren Spielen. Zum Beispiel habe ich ein JRPG gespielt, was sehr einfache Optik hatte, und das sah fast durch die Bank durch klar aus, außer wenn es ein bisschen hektischer wurde auf dem Display. Und dann habe ich ein Spiel gespielt, was man immer testen sollte, wenn man Streaming-Service nutzt, ist ein Rennspiel. Weil dann wirklich die Bildwiederholrate und was auf dem Bildschirm los ist, einfach sich sehr schnell fortbewegt und alles sehr schnell berechnet werden muss. Und da ist die Bildqualität total in die Hose gegangen. Ich hatte Fragmente über Fragmente, ich habe die Straße nicht mehr erkannt, ich wusste nicht, wo die Straße aufhört und wo die Sandbank anfängt. Und unspielbar, meiner Meinung nach. Wie gesagt, übers Kabel hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber in der Situation, wie wir es schon beschrieben haben, dass halt die meisten Haushalte eigentlich übers WLAN verbunden sind, weil das halt nicht überall möglich ist, jetzt alles schön toll mit dem Kabel zu verbinden, um die bestmögliche Leitung zu garantieren. Da sah es dann halt bei flotteren Spielen schon etwas finsterer aus, und ich würde jetzt zum Beispiel nicht empfehlen, für jemanden sich PlayStation Now zu holen, wenn er Rennspiele, die darauf verfügbar sind, zocken möchte. Ich habe ein Funracer gespielt, ich habe ein halbwegs realistisches Racing-Spiel gespielt, und beide waren, ich würde schon sagen, unspielbar von dem, was da videotechnisch auf dem Bildschirm ablief.
Das ist ja erstmal eine harte Aussage.
Ja, und das ist halt so schade, weil langsamere Titel, also darunter auch Actionspiele, wie gesagt, das Genji ist ein Hack and Slay im Stile von Devil May Cry, und das sah irre gut aus auf meinem Laptop. Und dann fange ich das, ein PS4-Rennspiel habe ich gespielt und ein PS3-Rennspiel, und da ging das halt leider überhaupt nicht, obwohl das vielleicht von der Hektik natürlich deutlich schneller ist als ein Hack and Slay, aber halt trotzdem du meinen müsstest, dass, da das nur in 720p gestreamt wird übrigens, ja genug Bandbreite zur Verfügung stehen müsste, dass das halbwegs klar ist, was da auf dem Bildschirm abgeht. Und das war halt, wie gesagt, nicht der Fall.
Okay, also kann man schon mal sagen, Bildqualität ist situationsbedingt deutlich schlechter. Das ist sehr schade, war aber natürlich auch das, was ich erwartet habe, weil selbst bei YouTube irgendwie die Bildqualität bei solchen Streams ja schon runtergeht, und ja, viel anders ist das ja auch nicht irgendwie an der Stelle. Das ist zwar sehr nah dran, wenn jemand es gibt ja genügend Videos, wo irgendein YouTuber einfach nur mehr oder minder von einem stillen Hintergrund sitzt, das kann man vom Fernsehen nicht unterscheiden, beziehungsweise sieht sogar, finde ich, deutlich besser aus als zum Beispiel ein Bild von der ARD, was ähnliches macht bei den Tagesthemen, aber gerade wenn man so schnelle Spiele oder so schon mal gestreamt sieht, da weiß man natürlich auch nicht, woran es liegt, aber auch da fallen ja die Artefakte auf, dass Detailverlust ist bei kleineren Details wie Gräsern oder ähnlichem. Und das war eigentlich das, was ich befürchtet habe. Dann ist natürlich das zwei Frage 2 war ja eigentlich so der Input-Lag. Merkt man das? Ist das am PC und an der PlayStation gleich? Oder sind da auch Unterschiede? Macht sich das je nach Spiel auch unterschiedlich bemerkbar, wenn es überhaupt was zu merken gibt? Wie hast du das empfunden?
Das ist tatsächlich das, was mich am meisten überrascht hat. Und weshalb sowas wie Stadia für mich mittlerweile deutlich realistischer wirken. Ich hatte nämlich das Gefühl von keinem Input-Lag. Ich habe ein, zwei Spiele gespielt, die ich auch auf Disc besitze, also entsprechend auch testen konnte, wie es tatsächlich ist, sie direkt zu spielen, sag ich mal. Natürlich habe ich auch ein paar Spiele runtergeladen, habe ich ja gesagt. Und ich konnte tatsächlich keinen Input-Lag ausmachen. Jetzt kommt aber das große Aber. Meine Leitung kam einmal ins Stocken, für 5 Minuten ungefähr, also das war schon ein größerer Zeitraum, und da sind dann meine Eingaben entweder gar nicht registriert worden, doppelt registriert worden oder abgehackt registriert worden. Und ich habe ein sehr langsames Spiel gespielt, wo das passiert ist, und da hat man es richtig gemerkt, weil das war Grid-basiert, man muss sich halt vorstellen, ich bin auf praktisch auf Käsekästchen gelaufen. Und da merkst du halt richtig, wenn du eine Taste nach links drückst und der nicht nach links läuft, oder du einmal nach links drückst und der plötzlich 2 Felder nach links läuft und du das gar nicht wolltest. Und das ist ein einziges Mal passiert, aber das waren 5 Minuten der Hölle. Ich konnte auch nicht speichern, weil halt, wie gesagt, die Eingaben nicht korrekt registriert wurden. Und das war super ärgerlich. Ich habe jetzt das nur eine Woche genutzt. Und auch nicht so viel, also ich habe das jetzt nicht jeden Tag angehabt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute, die eine etwas wackeligere Leitung haben oder wenn Sony irgendwo einen Ausfall hat, das kann ja auch sein, ist ja jetzt nicht noch nie vorgekommen, seien wir mal ehrlich, dann kann ich durchaus sehen, dass da Leute ihre Probleme haben können, aber wie gesagt, ich war sehr überrascht, wie sich das Ganze insgesamt gespielt hat. Auf der PS4 und auf dem PC war das, würde ich sagen, zu 95% 1:1, wie ich es eingegeben habe. Und das ist deutlich besser als das, was ich erwartet habe. Ich habe mit einem deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet.
Okay, das hört sich wiederum sehr gut an, weil die deutlich schlimmere Befürchtung damit dann ja schon mal zumindest ausgehebelt ist. Also steuerungsmäßig scheint es ja dann zu funktionieren. Bildqualität, glaube ich, ist auch das, wo tatsächlich noch einfacher dran gearbeitet werden kann, weil das ja einfach nur eine Frage der reinen rohen Geschwindigkeit dann ist. Die eigentlich ja bei dir auch vorhanden ist. Komisch, dass es dann trotzdem so war, wie es ist, aber Input-Lag hätte ich für auch das deutlich größere Problem erachtet, was einfach so ohne weiteres nicht zu beheben ist. Aber dann bin ich schon mal froh, dass aus meiner Sicht zumindest das kleinere Problem sich momentan als Problem darstellt und nicht eben das Problem der Steuerungseingabe.
Ja, es wird natürlich interessant zu sehen, wie das dann läuft mit Spielen, mit Online-Spielen, die halt nicht nur, wo du nicht nur auf den Server zugreifst, sondern wo das Spiel selbst dann auch noch zusätzlich auf den Server zugreifen muss. Sprich, du hast einen Zwischenstopp mit deinen Inputs, wie das dann ausschaut. Das habe ich jetzt nicht getestet. Ich bin dann jetzt nicht so der Online-Spieler. Hätte ich vielleicht machen sollen, fällt mir jetzt erst ein. Aber da kann ich mir vorstellen, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch zu Nachteilen führen könnte, vielleicht nicht großen, aber spürbaren für die, die dafür empfindlich sind oder halt kompetitiv spielen. Aber ich würde sagen, für den Normalo, also ich, wie gesagt, ich habe echt nichts gemerkt an Input-Lag, bis auf die eine Ausnahme. Und das fand ich schon echt beeindruckend, weil wir haben ja jetzt schon 1-2 Mal über Stadia diskutiert in den letzten 5 Folgen. Und das ist das, wovor ich am meisten Angst hatte. Und das ist nicht eingetreten. Also Hut ab, hätte ich echt nicht gedacht, und PlayStation Now ist jetzt auch mit einer der älteren Streaming-Services für Videospiele. Wenn das darauf schon so gut läuft, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Google mit ihren 1000 Zentren weltweit da nochmal ein Stückchen die Nase vorn haben wird und dass da eventuell sogar noch weniger Probleme auftauchen könnten, wie jetzt bei mir mit PlayStation Now.
Okay, das ist gut.
Ja.
Ja,
du wolltest noch wissen, ob die Spiele sofort starten.
Genau, das ist dann das, was ich total cool fände, wenn man einfach sieht, den und den Titel gibt es. Ich meine, auch heute schon ist es so mit den schnellen Leitungen, dass die Wartezeit ja eher im Minutenbereich bis maximal eine Stunde oder so liegt. Wenn man mal ein richtig fettes Spiel mit etlichen Gigabyte runterlädt, zumindest wenn die Leitungsgeschwindigkeit das hergibt. Trotzdem finde ich cool zum Durchprobieren von so einer Bibliothek einfach zu sagen, ich habe jetzt Lust, starten wir. Und da ist natürlich jetzt die Frage, geht das so? Das ist eigentlich das, wo ich die geringsten Bedenken habe, aber trotzdem wäre das natürlich interessant zu wissen.
Ja, das ist leider im Falle von PlayStation Now zumindest nicht so. Oh. Wenn du ein Spiel startest, egal welches es ist, außer natürlich, du hast es runtergeladen, wenn du ein Spiel streamen möchtest, dann hat es eine Anfragezeit von so 1,5 Minuten, was sich schon echt lange anfühlt. Das ist im Endeffekt nicht so lange, aber es ist durchaus störend für den Gedankengang, den wir haben, dass man das ja eigentlich nur streamt. Ich vermute, da wartet dann das System, dass ein Slot frei wird, startet dann das Spiel intern und so weiter und so fort, bevor das alles gesendet wird. Aber es hat tatsächlich eine Anlaufzeit.
Das ist so ein kleiner Japaner, der holt dann die CD aus dem Schrank.
CD rausholen.
Zur PlayStation. Und legt die ein. Okay, nee, Scherz beiseite. Aber das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Da hatten wir vorher noch nicht drüber gesprochen. Und der Start, ich vermute jetzt einfach mal, das ist jedes Mal so, wenn du das machst, boah.
Also die erste Anlaufzeit ist immer die längste. Und was sehr ärgerlich ist, meiner Meinung nach, weil ich Systemmenü nach Ordnern sortiert habe, der erstellt dann auch dummerweise ein Icon auf der Startseite der PlayStation 4. Und dann kannst du halt, ohne über das PS Now-Menü zu gehen, direkt ins Spiel gehen. Und dann lädt's auch schneller. Aber das erste Mal ist halt, musst du mit 1,5 Minuten, wenn nicht sogar 2 Minuten rechnen, wenn du das dann danach nochmal startest, ist es aber trotzdem immer noch eine gute Minute, die es braucht, um halt die Server anzusprechen. Also es ist schon deutlich länger, als ich selbst auch erwartet habe. Und es hat mich 1-2 Mal echt schon genervt, muss ich gestehen. Also das sind so die Baustellen, an denen definitiv noch gearbeitet werden muss. Und mit denen an die ich auch gar nicht so gedacht habe. Also man denkt ja so in Richtung Netflix, man drückt auf Play und dann buffert der kurz und dann geht's los. Aber ich vermute halt, weil so viel mehr berechnet werden muss in Videospielen, dass das in dem Fall entsprechend auch seine Zeit beansprucht.
Mhm. Wobei, ich glaube, das soll auch zumindest vom Marketinggeschwätz her bei Stadia anders sein. Da war sogar die Rede davon, dass du jederzeit in einem YouTube-Video dann wiederum selber die Kontrolle übernehmen kannst. Das hört sich jetzt für mich nicht nach 1,5 Minuten Wartezeit an, aber gut, abwarten und Tee trinken. Dann werden wir da genaueres irgendwann zukünftig wissen.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir über die grobe Anzahl der Spiele geredet, wir haben über die Technik ein wenig gesprochen. Nächste Frage ist, war denn da für dich ausreichend drin, dass du sagst, jetzt neben der reinen Anzahl der Spiele, boah, da sind so coole Spiele drin, da habe ich Spaß mit gehabt jetzt in der Probewoche. War da irgendwas, was du schon immer mal anspielen wolltest und jetzt die Gelegenheit zu hattest? Etwas, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, was mir zum Beispiel der Game Pass bietet, der häufig auch die Spiele der vielleicht zweiten Reihe dann drin hat, neben den großen Titeln, wo man sich damals mal die 50 Euro geklemmt hat für so ein Spiel und wo man jetzt sagt, wow, okay, jetzt kann ich hier den und den Titel, wie zum Beispiel jetzt in Metroid bei mir war es so, dann einfach nachholen kann. Nicht, dass Metroid zwingend ein Spiel der zweiten Reihe ist, aber
du meinst Metro, nicht Metroid.
Genau, Metro. Was ich mir aber dann gekniffen habe oder eben auch ja eben andere Spiele so von dem Kaliber, die man aber nicht so direkt gekauft hat. War da für dich irgendwas dabei? Nenn mal so ein paar Titel, wo du sagst, da hast du Spaß mit.
Okay, also ich fand die Auswahl sehr arm. Das ist der Grund, weshalb ich nicht den ersten Monat verlängert habe. Und das soll nicht heißen, dass da nicht gute Spiele drin sind. Da sind echt gute Spiele dabei. Du hast die gesamte God of War-Reihe bis auf den aktuellsten Teil.
Ah, weil das Sony
das halt nicht
mies,
wie im Game Pass macht. Ja, aber du hast halt, das sind trotzdem noch 6 God of War-Spiele. Und da wirst du auf jeden Fall genug Zeit drin haben.
Aber
es sind interessanterweise tonnenweise Lego-Spiele drin. Zig Disney-Spiele. viel, viel JRPGs, was ja eigentlich mich ansprechen sollte. Auch viele, die ich nicht gespielt habe. Die Ratchet und Clank-Teile, die auf der PS3 rausgekommen sind, das sind auch 6 oder 7 Spiele gewesen. Du hast schon eine sehr große Auswahl. Du hast auch viele Indie-Spiele. Interessanterweise einige Indie-Spiele, mit denen Microsoft letztes Mal so angegeben hat, dass sie die jetzt auf Game Pass haben, die waren da in PS Now schon drinne. Und das wundert mich, dass entweder sind die mit, also gleichzeitig auf PS Now rausgekommen oder waren schon vorher dort verfügbar. Aber es hat mich doch sehr überrascht, dass da niemand drüber gesprochen hat. Wahrscheinlich, weil niemand PS Now nutzt, obwohl das 700.000 User haben soll, angeblich. Und es ist eine gute Auswahl da, wenn du, sag ich mal, nichts zu spielen hast. Das klingt jetzt super böse. Entweder hatte ich die Titel schon oder die haben mich nicht interessiert, also nicht stark genug interessiert, dass ich da einen vollen Monat, und das sind an sich ja nur 15 Euro, da reingepackt hätte. Weil da wirklich kein Titel war unter den, was weiß ich, 250, wie gesagt, so über den Daumen geschätzt, 250 bis 300 Titeln, wo ich echt sagen würde, wow, den wollte ich schon immer zocken, jetzt kann ich es nachholen und das kostet mich nur 15 Euro im Monat. Es gibt zwar genug Titel, die mein Interesse geweckt haben über diese eine Woche, wo ich sagen würde, okay, wenn das 2 Wochen ginge, die Testphase, dann hätte ich es noch gespielt. Zum Beispiel das Bound von den Santa Monica Studios, also das kleine Spiel, was sie vor dem neuen God of War gemacht haben. Aber ich habe es dann nicht gespielt, weil dann die Zeit um war. Und das ging mir halt auch mit so 2, 3 Spielen so, die mich interessiert haben. Und da ist einfach die Auswahl nicht ansatzweise so stark, wie das, was ich über den Game Pass lese. Da sind Titel drinne, die mich deutlich mehr interessieren. Halt auch viele aktuellere Titel. Wobei mich das ja gar nicht stört, dass da viele PS3-Titel drinne sind. Aber ich finde, dass die Auswahl insgesamt es nicht rechtfertigt, da dauerhaft angemeldet zu sein. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass da noch großartig, zumindest in dieser Generation, Spiele hinzukommen, wo man sagen könnte, oh wow, jetzt muss ich mir so ein Jahresabonnement holen. Dafür ist die Auswahl, wie gesagt, meiner Meinung nach zu schwach. Und selbst die guten Spiele, die da drin sind, rechtfertigen irgendwie, meiner Meinung nach zumindest, nicht das Abo.
Mhm.
Also es kann sein, dass ich damit alleine bin, aber ich finde, ich zahle dann lieber, sag ich mal, den Vollpreis, oder für PS3-Spiele wäre es halt jetzt in dem Fall der Gebrauchpreis, die 5 Euro für Ratchet und Clank, und dann weiß ich, ich kann es jederzeit spielen. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass irgendwann dieses Abo ausläuft. Und ich kann es nach meinem Tempo spielen. Und ich habe halt leider mal so Tage, wo mir kein Bock nach Zocken ist oder wo ich es einfach der Arbeit nicht wegen schaffe. Und wie gesagt, dafür fand ich die Titel einfach insgesamt zu schwach.
Okay.
Ja.
Ich meine, ich frage mich auch schon, warum Sony da mit Microsoft nicht gleichzieht. Also gleichzieht, was die Aktualität dann auch der eigenen Spiele angeht, weil wenn du sagst, da ist ein God of War, was jetzt schon ein guten halbes Jahr mindestens alt ist, immer noch nicht dann in dem Pass quasi da mit drin, in dem Now, dann stellt sich mir wirklich die Frage, woran liegt das? Ich glaube, es ist...
Es macht halt Sinn, weil sich die Sony-Titel millionenfach verkaufen und du würdest wahrscheinlich nie die 14 Millionen erreichen, die God of War erreicht hat, die Spider-Man erreicht hat. Days Gone ist auch auf dem besten Weg, die 10 Millionen zu knacken, wenn es nicht sogar schon geschafft hat. Weil niemand sagen kann, okay, ich kaufe es mir nicht, weil ich es im PS Now spielen könnte.
Mhm.
Und du könntest ja PS4-Spiele runterladen, wie gesagt. Also, ich glaube, das ist einfach der Grund, weshalb Sony da noch nicht den Grund sieht, zu sagen, dass ihre First- und Second-Party-Titel ins PS Now kommen, zumindest zum Launch. Und was die PS4-Spiele anging, die drinne waren, das Angebot war sehr mager, meiner Meinung nach. Und das Interessanteste, was ich dann auch runtergeladen habe, wo ich dann aber gemerkt habe, dass ich das schon über PS Plus bekomme, war die erste Season von dem Telltale Batman Spiel. Und das ist schon ziemlich armselig, finde ich. Also dass da kein anderer PS4 Titel war, wo ich sagen könnte, oh wow, wie geil, dass der in PS Now ist. Habe ich mir die 60 Euro gespart.
Mhm. Für mich aber spannend ist an der Stelle vor allen Dingen auch, und ich glaube, da habe ich zumindest noch nie was von gehört, dass es nicht drin ist, aber PlayStation VR. Wie sieht's denn da aus? Ist da irgendwas dabei gewesen, was man theoretisch auch mit der VR-Brille hätte spielen können?
Das Bound, was ich runtergeladen habe, aber nicht gespielt, das wäre VR-tauglich. Und es waren auch weitere VR-Titel drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die ausschließlich VR waren, aber es war das VR-Symbol auf jeden Fall auf einigen Spielen vertreten. Von daher müsste man sich mal umschauen auf einer genauen Liste, was alles tatsächlich verfügbar ist im PlayStation Now.
Ja.
Wie viele Titel das sind, aber ich habe es auf jeden Fall unter einigen Spielsymbolen gesehen.
Denn da ist natürlich die Sache, auch wenn auch da Input-Lag eventuell nicht so die Rolle spielt, eine der Hauptprobleme an den aktuellen VR-Gelegenheiten auf der PlayStation ist ja eigentlich, dass die PlayStation zwar schon sehr gut ist und auch gerade die Pro, finde ich, eine ganz ordentliche Qualität da zaubert, wenn aber natürlich aus der Cloud quasi mit unbegrenzter Rechenkraft Bilder in die Brille geschickt werden könnten, das wäre natürlich dann so ein Träumchen, weil damit wäre eines der größten Probleme gelöst. Aber wie gesagt, da habe ich bisher noch nie von gehört, dass das im großen Stile gemacht wird. Musste man die runterladen, weißt du das, die VR-Titel, oder waren das auch reine Streaming-Lösungen?
Es müssten ja dann PS4-Spiele sein, von daher kannst du die auch runterladen.
Ja, okay, ja gut. Wenn man so runterladen können, okay, aber die Frage ist, ob man es muss, aber das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, alle Titel sind streambar.
Okay, das ist natürlich fett. Also das wäre dann an der Stelle tatsächlich cool, wenn da ein gutes Bild in die Brille dann auch geliefert würde, was vielleicht sogar dann besser ist als das, was das Gerät selber alleine vor Ort rechnen kann. Naja.
Ja. Also die Idee ist interessant und viele technische Aspekte der Umsetzung sind schon deutlich besser, als ich es mir selbst vorgestellt habe. Aber wie gesagt, ich finde die Spielerauswahl persönlich sehr schwach, vor allem im Gegensatz zur Konkurrenz. Und insgesamt ist halt diese, wie soll ich sagen, die Art und Weise, wie das präsentiert wird, einfach nicht modern. Ich weiß jetzt nicht, wie das Game Pass Menü aussieht. Ich vermute deutlich besser als das von PlayStation Now. In PlayStation Now hast du einen persönlichen Reiter, wo du deine Favoriten anklicken kannst und was du zuletzt gespielt hast. Dann hast du eine allgemeine Liste, die ich, wie gesagt, ein paar Mal durchgescrollt bin, um zu gucken, ob das wirklich 750 plus Spiele sind. Und dann gibt's noch eine Liste, die praktisch nach Genre geht. Dann alle RPGs, alle Rennspiele, alle Action-Titel und so weiter und so fort. Und die sah auf PlayStation 4 und auf dem PC jeweils ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt war es exakt dasselbe an den Spielen, die da drinne sind. Und es wirkt halt so unübersichtlich und unfokussiert. Es wirkt so aufgeblasen, was die Spiele angeht, aber nicht Die Auswahl ist groß, aber irgendwie nicht gut genug, dass sie die Größe rechtfertigt. Und wie gesagt, also die Idee ist interessant, die Umsetzung funktioniert besser als gedacht, aber so wirklich wollte der Funke nicht überspringen bei mir.
Also die Game Pass Menüs sehen aus wie der Microsoft Shop quasi auf der Xbox, weil du da ja auch die Titel nur runterlädst. Du hast ja dann, also die werden dann in deinen ganz normalen Spieleordner einsortiert. Insofern ist das optisch jetzt sicherlich kein besonderes Highlight, aber es ist auch nicht schlechter als der Rest. Also wer grundsätzlich mit den Menüs der Xbox vertraut ist, sieht exakt genauso aus. Nur, dass man innerhalb des Game Passes so ein bisschen sortieren kann. Das heißt, man kann also nur nach Rollenspielen suchen, nur nach Rennspielen und so weiter. Und für den PC, das Ganze gibt es ja auch für den PC, da hat man es quasi 1:1 kopiert.
Da habe ich noch eine Frage zu. Weil du gerade die PC-Version, also die PC-App erwähnst. Wenn du jetzt Game Pass auf der Xbox hast, hast du dann gleichzeitig auch Game Pass auf dem PC oder musst du das tatsächlich doppelt bezahlen?
Das sind zwei Paar Schuh, aber clever ist, alles zusammenzunehmen. Ich erkläre es kurz. Der Game Pass auf der Xbox kostet in Deutschland 10 Euro, Xbox Live kostet 5 Euro im Monat, immer der Standardpreis ohne irgendwelche Superangebote, die man irgendwo abzieht. Auf dem PC kostet der Game Pass, das weiß ich jetzt nicht 100%, aber ich glaube 3,99 €, also etwas günstiger, weil das ja auch noch eine Beta ist und da noch nicht so viel drin ist. So, jetzt ist es aber so, du hast gerade die Preise so ein bisschen mitgerechnet vielleicht, 12,99 € kostet das Ganze im Paket, also die 12,99 € ist schon günstiger als nur Xbox Live und der reine Xbox Konsolen Game Pass. Also die 5 plus die 10 €. Insofern, wer Xbox Live haben will, und ich glaube, das will fast jeder, der eine Xbox hat, die als Hauptkonsole zum Spielen nutzt, der sollte eigentlich dann dieses Kombi-Angebot nehmen und dann hast du direkt den Ultimate Pass und da ist der PC mit drin. Also es wird vielleicht eine Minderheit von Leuten geben, die sagen, ich brauche kein Xbox Live Gold, ich will eh nicht online spielen und so weiter. Dann wäre man mit dem reinen Xbox Game Pass für 10 € günstiger unterwegs, aber sobald man auch Gold dazu nimmt, kriegst du quasi den PC obendrauf geschenkt und sogar noch einen Rabatt von 2 € im Vergleich zum Einzelkauf.
Okay, okay.
Also insofern war das für mich auch keine große Sache, darüber nachzudenken, zumal ja am Anfang jetzt zur E3 dieses irre Angebot war, dass solange du Xbox Live Gold schon im Abo hast, solange kriegst du das für 1 € auf diesen Game Pass Ultimate abgegradet. Das heißt, wie bei mir waren es jetzt 11 Monate, die das Abo noch lief. Ich habe jetzt für 1 € eben den Gegenwert von 110 € obendrauf geschenkt bekommen. Und manche haben das auch noch weiter optimiert. Du hättest ja auch theoretisch vorher dein Xbox Live auf bis zu 3 Jahre aufpumpen können, um dann das Ganze für 1 € zu wandeln. Das habe ich jetzt mal sein gelassen. Ich fand das Angebot schon so sehr fair. Andererseits hätte man es so machen können. Ein Kollege hat so gemacht. Ist natürlich dann nochmal die günstigere Variante. Ich muss aber auch dazu sagen, mir war es zu dem Zeitpunkt, wo ich es freigeschaltet habe, auch nicht bewusst, dass man da noch mehr quasi optimieren kann.
Ja, was Game Pass definitiv auch attraktiver macht, ist, dass sie regelmäßig Angebote für 1 € haben. Und wie gesagt, ich finde 15 € schon recht happig. Da ist PS Plus übrigens nicht dabei. Ist halt schon definitiv eine Preishürde, die man nehmen muss, wenn man jetzt noch die 60 € im Jahr PS Plus dazu zählt.
Ja.
Dann kommst du schon auf eine Summe, die halt, wo es mich denn halt wundert, ob es nicht einfach günstiger wäre, sich die Titel rauszupicken und dann tatsächlich zu kaufen, die einen interessieren, außer man will PS3-Spiele zocken und man hat keine PS3. Also das ist so der eine Faktor, wo PS Now attraktiv genug ist, dass es sich lohnen würde, sag ich mal, wenn man keine PS3 hat, aber es genug PS3-Titel, wie zum Beispiel halt die God of War und Ratchet & Clank-Spiele, die man spielen möchte.
Hm.
Aber das ist bei mir halt, wie gesagt, jetzt nicht der Fall. Ich habe die Spiele, die mich interessieren, hier und es gab halt keinen Ausreißer so wirklich, wo ich den zocken musste. Also selbst ein Infamous, die ersten beiden Teile plus das Add-on für den zweiten sind drinne. Also es sind schon die PS3-Kracher auch vorhanden, die man erwartet von Sony. Aber wie gesagt, nicht die, die ich erhofft habe, sag ich mal. Die ich gerne gezockt hätte.
Tja, also Fazit ist wahrscheinlich dann abwarten, erstmal bis zur nächsten Generation, gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wie das ausgebaut wird, wie eventuell Sony, die sich dann nochmal positioniert mit Neuerscheinungen oder einfach Spielen, die vielleicht etwas prominenter sind und dort platziert werden. Wohingegen genau umgekehrt, bei Microsoft würde ich sagen, die Qualität im Pass stimmt. Da ist für mich die spannende Frage, wie sieht's mit der xCloud zukünftig aus? Wie kann man das zukünftig ebenfalls nutzen? Muss man dafür vielleicht auch nochmal extra zahlen, so dass man dann am Ende beim gleichen Preis auskommt?
Ja.
Das sind hier die spannenden Fragen. Für mich persönlich ist es so, dass ich sagen würde, aktuell wäre für mich eigentlich ein gestreamtes Spiel nur dann reizvoll, wenn ich sage, ich kaufe den Titel jetzt und will nicht warten, bis der runtergeladen ist in einer Stunde, wenn es ein großes Spiel ist, sondern bis dahin streame ich einfach oder ich streame den ganzen Abend und dann später, wenn ich dann fertig gestreamt hat, fängt die Konsole an, das Spiel in Ruhe runterzuladen. Das wäre für mich momentan so der größte Reiz. Ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, mein Handy, ich sag jetzt einfach mal, mit ins Bett zu nehmen mit Controller und dann dort weiter zu spielen oder noch schlimmer unterwegs oder auf der Arbeit oder irgendwie meinen Laptop mit zu Freunden zu nehmen, um dann dort dementsprechend zu spielen. Das ist, glaube ich, momentan nicht so meine Spielewelt. Hat schon bei der Switch nicht so funktioniert, wie ich mir das für mich am Anfang gedacht habe. Ich hatte auch gedacht, man wird häufiger vielleicht auch tatsächlich nochmal irgendwie im Bettenründchen spielen. Mache ich einfach so nicht irgendwie. Insofern, ja, also wäre für mich der Hauptanreiz eigentlich entweder bessere Grafik, die damit durch Berechnungen möglich ist, oder ein sofortiges Loslegen oder eben auch einfach mal zum Reinschnuppern in so ein Spiel. Das finde ich halt cool, wenn man eben nicht vorher alles runterladen muss, sondern wenn man einfach einen Titel einfach mal erstmal anstreamt und wenn es einem dann gefällt, dann lädt man es dann runter. Und das wäre so mein Hauptanliegen eigentlich in das System.
Ja, es wäre natürlich interessant, wenn Sony sagt, wenn die PS5 kommt, die ist abwärtskompatibel, dass man dann die ganzen PlayStation 4 Titel, die halt noch nicht verfügbar sind, Spider-Man, Days Gone, Last of Us 2, God of War, dann in PlayStation Now packt, dass man halt so eine Art PS5 Starter-Kit hat, was ziemlich cool wäre. Und mir ist noch was eingefallen. Ich habe ein Spiel gespielt, was ich auf der PS3 besitze und wo ich DLC habe. Und es steht überall, dass DLC supported wird. Ich konnte es aber neben einem Beispiel tatsächlich nicht zum Laufen bringen. Ich habe Azura's Wrath gespielt und das hat drei DLCs, glaube ich, drei oder vier. Und einer davon ist ein Story-DLC, der halt wirklich wichtig ist fürs Spiel. Und ich habe den gekauft auf der PS3. Und ich konnte nicht auf den zugreifen. Ich konnte nicht auf den Store zugreifen, was halbwegs Sinn macht. Aber ich konnte auch nicht darauf zugreifen, obwohl ich ihn bereits gekauft hatte. Und das war schon etwas ärgerlich. Also DLC wird auf irgendeine Art und Weise supported, aber scheinbar nicht von allen Spielen. Ich weiß nicht, wie Sony das abfragt. Fand ich etwas doof, dass ich einen DLC gekauft habe für ein PS3-Spiel, der dann aber nicht, wie gesagt, abrufbar war. Ich hoffe, da hat sich noch niemand die Finger verbrannt, weil das ist ziemlich doof. Also da weiß ich nicht genau, wie die Implementation funktioniert, ob ich einen Fehler gemacht habe, aber ich hab's. Man kann vom Spiel aus in den Store zugreifen, aber das ging halt, wie gesagt, nicht. Der hat mir dann gesagt, Store nicht erreichbar. Und ich konnte entsprechend nicht auf den DLC, den ich bezahlt habe, in echt zugreifen. Und das war schon ein bisschen ärgerlich.
Auf jeden Fall. Das muss ja irgendwie dann natürlich. Aber ich glaube, das sind so Dinge, die lassen sich zukünftig tatsächlich dann einfach regeln. Das können eigentlich nur Nuancen sein, die da eingestellt werden müssen. Einen ganz verwegenen Wunsch hätte ich da für eine wahrscheinlich dann auch noch fernere Zukunft. Aber das wäre, dass ich spinne einfach mal, Microsoft und Sony arbeiten jetzt eh schon, was die quasi Server angeht, zusammen. Warum gibt es dann nicht auf der Xbox eine PS Now App und von mir aus auf der PlayStation eine Game Pass App, die einfach bewirkt, dass man die andere Konsole nicht kaufen muss, sondern dass dementsprechend die Spiele einfach gestreamt werden in dem jeweils anderen System. Das wäre natürlich noch besonders cool. Einerseits würden die anderen Hersteller der jeweils anderen Konsole dann dadurch, dass man das abonniert, das andere System da auch noch dran verdienen. Man würde quasi Kunden hinzugewinnen. Fände ich eigentlich sehr, sehr schön, wenn so etwas in der Form gehen würde, weil die Controller ja zumindest auch so ähnlich sind, dass eigentlich das machbar sein müsste, dementsprechend von der Steuerung her. Aber ja, wahrscheinlich gibt's gute Gründe, das erstmal so nicht zu tun. Aber man darf ja noch ein bisschen träumen dürfen.
Ja. Ich glaube, es ist realistischer, dass etwas Game Pass-ähnliches von Microsoft auf die Switch kommt, als dass es auf die PlayStation kommt. Ich glaube, da ist die Beziehung mit Microsoft und Nintendo etwas besser als die mit Sony.
Ja, okay, gebe ich dir recht, das kann durchaus passieren. Für mich besonders reizvoll wäre halt einfach, ich könnte theoretisch dann die PlayStation-Titel ohne den Erwerb der Konsole auf der Xbox spielen. Für mich am Anfang sicherlich eine interessante Lösung, weil zwei Konsolen direkt zum Release holen teuer ist und eigentlich auch total unnütz und dumm. Trotzdem wird das nicht unwahrscheinlich sein, dass das nächstes Jahr wieder passiert.
Das ist deine Schuld.
Das ist meine Schuld. Auf der anderen Seite könnte man tatsächlich dann sagen, okay, man greift die ein, zwei Kracherspiele zum Start von so einer Konsolengeneration dann ab auf dem jeweils anderen System, um dann sich aber nochmal 2 Jahre Zeit zu geben, um dementsprechend dann zu wechseln. Ne? Aber gut.
Ich glaube, das ist genau der Grund, weshalb das nie passieren wird. Weil du ja dann nicht garantieren kannst, dass diese Käufer, dauerhafte Käufer in deinem System bleiben.
Ja, das stimmt. Andererseits, sie hätten aber trotzdem dann auch nur für die 2-3 Spiele an mir verdient. Gut, wenn man tatsächlich die komplette Konsole kauft, ist es noch positiver, aber ich glaube, das machen eh weniger Leute. Im Zweifelsfall glaube ich, dass man viel häufiger 50, 60 Euro für ein Spiel abgreifen kann. Aber gut, wie gesagt, da werden schlaue Menschen sich schlaue Gedanken zu machen. Rein technisch müsste das eigentlich möglich sein. Und wenn es nicht gemacht wird, wird es handfeste, wahrscheinlich finanzielle Gründe haben, warum eine Firma denkt, es ist cleverer, das nicht zu tun. Na gut, meine Neugierde hast du auf jeden Fall stillen können mit deinem Testspielen. Ich weiß jetzt, worauf man sich aktuell einlässt, wenn man in den PlayStation Now Service einsteigt und sich das Ganze anguckt. Hast du noch irgendwas, was du sagst, was du zu dem System noch berichten möchtest?
Nein, ich würde nur sagen, dass es mein Interesse an Stadia nicht verändert hat. Nicht, weil ich jetzt immer noch nicht an Streaming glaube, sondern einfach, weil ich finde, dass das Stadia-Angebot nach wie vor zumindest zum Start etwas unterwältigend ist und da nach wie vor auch, wie soll ich sagen, Hintergedanken im Kopf sind zu der Art und Weise, wie Google halt generell mit dem Streaming umgehen wird und ich das einfach zu riskant finde, in jetzt noch ein zusätzliches System zu investieren, das nach Googles Historie möglicherweise in 3 bis 5 Jahren schon gar nicht mehr existiert. Und ich könnte mir eher vorstellen, tatsächlich nächste Generation, wenn dann halt ein bisschen mehr PS4-Input auch auf PS Now verfügbar ist, da nochmal einzusteigen, als jetzt Ende des Jahres in Google Stadia. Das ist so mein abschließendes Fazit. Also es hat mein Interesse an PS Now verstärkt, nicht unbedingt an Streaming allgemein.
Dann hat Sony alles geschafft, was man mit einem solchen Schnupperangebot, glaube ich, bewerkstelligen kann.
Das ja, ist, nur es dürfte länger gehen. Also ich finde, eine Woche ist schon echt traurig. Es hieß überall 2 Wochen, aber es ist tatsächlich nur 1 Woche. Und die sind da auch sehr strikt, was die Zeit angeht.
Ja, das ist meistens so bei solchen Diensten. Na gut. Ja, dann vielen Dank für deinen Erlebnisbericht zu diesem Thema. Ich glaube, das dürfte viele Hörer sehr interessiert haben. Ja, dann lass uns doch jetzt gleich zum Outro kommen.
Gerne, gerne.
So, da sind wir wieder. Das Outro ist wie immer die Zeit für Dinge zu besprechen, die mit dem Hauptthema erstmal nichts zu tun haben, nämlich Dinge, die wir in den letzten Wochen dann gemacht haben, abseits des Hauptthemas. Das heißt, Maurice, du hast vielleicht noch irgendwas neben deiner kostbaren einwöchigen Nauzeit getrieben. Was hast du Schönes gemacht?
Ja, PS Now ist vor 2 Wochen bei mir ausgelaufen. Ich habe die Zeit genutzt, um in Judgment reinzugucken. Den neuesten Streich der Yakuza-Macher. Ich habe 27,5 Stunden gespielt. Ich habe kurz vor der Aufnahme die letzte Session beendet. Es ist sehr, sehr gut. Es ist überraschend einsteigerfreundlich, weil es Dinge bietet, die die Vorgänger finanziell einfach nicht bieten konnten. Also finanziell vom Publisher aus gesehen. Unser guter Freund Kai hatte gesagt, er wird die Spiele wahrscheinlich niemals spielen, weil sie englisch untertitelt sind. Judgment ist deutsch untertitelt. Es ist englisch vertont, optional. Es hat entsprechend viele Möglichkeiten, auch hierzulande neue Menschen zu erreichen. Allerdings hat es ein Problem. Es ist sehr erwachsen. Es spricht Themen sehr offen an, wie Vergewaltigungen, Mord, Zerstückelung, die dann vielleicht weniger massentauglich sind. Von daher hoffen wir einfach mal, dass der nächste Yakuza-Teil da etwas Yakuza-typischer wird. Etwas mehr over the top wieder und vielleicht auch etwas weniger brutal, sag ich mal. Auch wenn es nicht ansatzweise so brutal aussieht, wie es jetzt klingen mag. Aber ja, das macht mir sehr viel Freude. Ich habe jetzt noch nicht ganz die Hälfte des Spiels erreicht, aber es wird auf jeden Fall ein langes Abenteuer werden. Und das Coole ist halt, dass man endlich mal einen guten Typen spielt und keinen Yakuza. Also Kiryu war im Herzen auch ein guter Mensch, aber er ist halt im Endeffekt ein Ex-Yakuza gewesen. Und den Hauptcharakter, den man diesmal spielt, Yagami, ist halt ein Detektiv. Und entsprechend muss man Leute beschatten, mit seiner Drohne Fotos in Hochhäusern schießen und so weiter und so fort. Also es sind ziemlich coole Ideen drinne, die mir sehr gefallen. Und ich bin schon gespannt, wie das Hauptmysterium sein Ende finden wird. Und daneben habe ich letztes Wochenende Spider-Man Far From Home geschaut, den zweiten Marvel Cinematic Universe Spider-Man Film und den Abschluss von Phase 3. Was seltsam ist, weil Endgame, glaube ich, etwas besser wäre als Finale. Aber es ist ein cooler Film. Mysterio ist sehr, sehr geil. Und einige visuelle Effekte, die er ins Spiel bringt, haben echt die Sprache verschlagen, was da an Kreativität in den Film geflossen ist. Sehr, sehr cool. Hat mir sehr gefallen. Also ich hatte eine sehr unterhaltsame Zeit, trotz des Verlusts von PS Now.
Das klingt gut.
Ja, wie lief deine letzte Zeit denn? Weil, wie gesagt, wir haben eine Aufnahme verloren und ich weiß schon gar nicht mehr, was du zuletzt angefangen hattest. Es wäre jetzt natürlich gut gewesen, wenn man nochmal reinhören könnte. Aber entsprechend kannst du bestimmt erzählen, was dann in den letzten paar Wochen bei dir spieltechnisch abgegangen ist, aber auch nebenher.
Ja, ich habe nach Divinity 2 dann angefangen, Metro, was manche auch Metroid nennen, zu spielen, weil es im Game Pass drin war. Dann ist aber irgendwann das furchtbar warme Wetter auch reingegrätscht. Ich habe die letzten, würde ich sagen, anderthalb Wochen fast gar nichts gespielt, weil es einfach mir zu warm war und ich die Freizeit dann abends genutzt habe, um mich in den Garten zu setzen, was zu lesen, Musik zu hören. Irgendwas, wo man einfach weniger bis nichts tut, um der Hitze ein wenig aus dem Weg zu gehen. So langsam ist es ja wieder kühler geworden. Meine Lust am Wochenende war eigentlich auch wieder was zu spielen. Ich habe aber massig Warhammer gespielt und das eben nicht am Computer oder an einer Konsole, sondern an einem Tisch, ganz oldschool, in unserem Spieleclub. Und das hat dann auch ein wenig Zeit gefressen. Insofern bin ich nicht unbedingt dazu gekommen, jetzt noch groß was Neues anzufangen. Dank Game Pass. Ich habe aber mir zumindest, um das noch mal reinzuschnuppern, Shenmue 1 und 2 in dieser Remastered-Version mir runtergeladen. Das wartet auf der Platte, um da einfach mal reinzuspielen und ein wenig zu gucken. Und ja, ansonsten aktuell der Spielemarkt ist sehr überschaubar von den Titeln her, die mich interessieren. Insofern war ich auch gar nicht so versucht, groß was Neues zu kaufen. Ich hatte dir ja schon in der Vorbesprechung erzählt, es gibt aktuell einen Titel They Are Billions, ein Titel, der für die Konsolen quasi neu erschienen ist, unter anderem jetzt eben auch für die Xbox, ein Strategiespiel, wo man eine Festung baut, die von gigantischen Zombie-Horden eingerannt werden soll. Man muss dann dementsprechend das Ganze verteidigen. Der reizt mich, kostet 25€, eigentlich gar nicht so viel, trotzdem habe ich da bisher noch nicht zugeschlagen. Auf der anderen Seite ist es so, dass so viele eben andere Titel dann momentan auch gar nicht draußen sind, wo ich sage, da müsste ich jetzt zwingend mal reinschauen aktuell. Also gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Aktuell habe ich auch kein Spiel auf dem Schirm, was jetzt in 1 bis 2 Wochen rauskommt, wo ich sage, da muss ich zwingend zuschlagen. Ich glaube, irgendein Shooter kommt demnächst noch raus, der mich interessiert hat. Aber ich überlege gerade krampfhaft, was das sein könnte. Fällt dir ein, was das sein könnte im Moment?
Ich bin shootertechnisch leider nicht auf dem neuesten Stand. Von daher kann ich dir das leider nicht beantworten.
Also Doom ist es nicht, das dauert ja noch länger.
Wolfenstein kommt. Wolfenstein.
Mal gucken, wie so der Gusto ist. Ende des Monats heißt bei mir aber auch Anfang der Festivalsaison. Das macht's dann auch nicht nochmal einfacher, weil dann bin ich auch gerne draußen unterwegs. Eventuell wird's bei mir sogar tatsächlich dann bis in den August rein dauern, bis ich so richtig wieder Schwung nehme, um was Großes Neues zu starten. Rollenspiele sind ja so mit meinem Lieblingsgenre. Da hatte ich eben, da habe ich schon gesagt, Divinity abgeschlossen. Elex bin ich ja schon seit ewigen Zeiten quasi dran. Auch das habe ich noch nicht abgeschlossen. Das könnte noch mal so ein nächstes Projekt werden. Kingdom Hearts habe ich noch nicht abgeschlossen. Was
könntest ja Yakuza Kiwami weiterspielen. Das ist auch nicht so lang.
Ja. Ja, genau, da hatten wir am Ende des verschollenen letzten Podcasts kurz drüber gesprochen, da hatte ich schon gesagt, grundsätzlich Story, Grafik, alles gefällt mir sehr gut, das Kampfsystem macht mir einfach nicht so viel Spaß. Das ist so ein bisschen das Problem, was mich hemmt, mein Versprechen da einzulösen, dieses Spiel auch tatsächlich durchzuspielen. Ich habe es aber noch nicht ganz gedanklich zu den Akten gelegt, insofern besteht noch die Chance, aber irgendwie ist der Gameplay-Funke bei mir bei dem Titel nicht so ganz übergesprungen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, weil so Prügelspiele an sich eigentlich schon mein Ding sind, aber irgendwie, weiß ich nicht, zumindest mit den Fähigkeiten, die ich habe, finde ich, steuert das sich so sehr monoton, wenn man immer wieder nur riesige Balken beim Gegner gefühlt runterkloppt, ohne dass ich den Eindruck habe, wie bei einem Spider-Man, dass ich da so richtig coole Action irgendwie abziehe, sondern es ist eher ein monotones Drücken, zumindest so, wie ich es bisher kennengelernt habe oder auch spiele. Aber gut, da muss man einfach mal abwarten, ob da sich eventuell noch was tut am Gameplay, wenn man da weiter voranschreitet in dem Spiel. Da hat's mir zumindest,
wie gesagt, ich spiele Judgment derzeit, das ist ja ähnlich. Es läuft zwar auf einer anderen Engine, aber es ist halt im Endeffekt dasselbe Spiel, das kann man nicht anders sagen. Die machen immer dasselbe Spiel, aber es funktioniert trotzdem immer wieder. Das, was Yakuza im Kampfsystem interessant macht, ist halt wirklich, dass du, wenn du in einen Fähigkeitsbaum investierst, du so viele neue verrückte Möglichkeiten freischaltest, wie du die Gegner bezwingen kannst, auch entsprechend schneller bezwingen kannst. Die Bosse mit den großen Health-Bars, ja, der erste, sogar die ersten 2, 3, würde ich sagen, sind etwas anstrengender, weil sobald du so zum Beispiel die Skills freigeschaltet hast, die haben so eine Art Power-Up-Move, die farblich gekennzeichnet sind, und die kannst du entsprechend dann relativ früh schon kontern, nach der Beerdigung. Ich weiß nicht, ob du da schon warst.
Ja, da war ich schon.
Okay, dann danach kannst du nämlich diese Moves freischalten, und dann sind diese Phasen zum Beispiel deutlich einfacher, weil sie heilen sich in diesen Phasen auch die Bossgegner. Mhm. Was verständlich ist, dass das einen frustriert. Aber wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, da drum rumzukommen, wenn man ein bisschen weiter sich da reinfuchst und halt entsprechend auch in den Talentbaum investiert, dass ich da nie Probleme mit hatte. Aber ich weiß, dass es unserem Kollegen Andreas ähnlich ging. Der hat es dann letztlich auf Easy gespielt. Was mich sehr überrascht, weil er ist eigentlich ein etwas fingerfertig, wie soll ich sagen, er ist ein deutlich besserer Spieler als ich. Er kann die Dark Souls, Bloodborns dieser Welt durchzocken, hat dafür die Muße und entwickelt dafür den Skill. Yakuza ist nicht ansatzweise so tief, aber er fand das auch zu anstrengend. Ich habe die gesamte Reihe jetzt auf normal gespielt, jetzt auch nicht das Highlight, aber ich fand die tatsächlich nie so anstrengend oder schwer wie ihr beide. Also das liegt vielleicht einfach daran, dass ich so viel mehr japanische Spiele gewohnt bin als ihr. Aber wie gesagt, gebt ihm eine Chance. Bei Andreas hat es auch irgendwann Klick gemacht. Vielleicht macht's bei dir auch nochmal Klick.
Klick. Okay. ja, also das war das, was ich so die letzte Zeit getrieben habe. Ich hoffe einfach, dass die große Schwemme an Jahresendtiteln da nochmal die Begeisterung auch wieder so ein bisschen für flammneue Spiele anhebt. Irgendwie dieses Jahr hatte ich ja doch sehr viel auch ältere Titel gespielt oder Titel, die so ein bisschen ja, dementsprechend noch auf dem Pile of Shame lagen, was ja gut ist, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, aber da leiden natürlich die flammneuen Titel drunter, aber wir hatten ja schon alle unsere Highlights in der Vorbesprechung mal kurz genannt, was dieses Jahr noch kommt. Bei mir ganz konkret ist es auf jeden Fall Gears of War, dann Death Stranding, Luigi's Mansion 2, also 3, genau. quasi so die Titel, die im Weihnachtsgeschäft noch aufploppen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und das geht ja dann auch irgendwann so mit Richtung Ende August schon auch dann Stück für Stück los.
Ja, September ist vollgepackt. Also ich freue mich auf Link's Awakening, das Remake. Gears 5 interessiert mich auch, wobei das kein Launch-Titel für mich wird und ich werde mir dafür auch nicht Game Pass holen, weil ich das, weil ich den Vierer schon über 3-4 Monate gestreckt gespielt habe. Da gab es noch ein, zwei Spiele, die ich erwähnt hatte, aber
Star Wars
insgesamt,
hat man beide noch, ne?
Genau. Insgesamt finde ich das Jahr recht schwach. Und das nicht mal böse gemeint, sondern ehrlich gesagt mehr im Kontext, okay, die Generation flaut ab, die nächste Generation ist am Start. Muss man nicht mehr so viel Geld in diese Generation stecken. So, das einzige Spiel, wo ich echt sagen würde, dafür kann ich die PS4 nicht hergeben, ist neben dem neuen Yakuza halt einfach Ghost of Tsushima. Und der wird wahrscheinlich halt nach wie vor auf der PS4 laufen und ist aber halt erst für nächstes Jahr geplant, von daher. Und okay, Final Fantasy VII Remake, da habe ich gar nicht dran gedacht. Es sind relativ wenig Titel. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Cyberpunk nicht ganz zum Launch, weil Final Fantasy VII Remake im selben Zeitraum rauskommt, aber halt auch noch auf der PS4 zu zocken. Aber insgesamt ist halt alles, was bis zum Ende nächsten Jahres angekündigt ist, wenn es jetzt keine großen Überraschungen mehr gibt, entweder hat man sich dafür schon entschieden oder noch nicht. Oder, also beziehungsweise entweder hat man sich dafür entschieden oder es interessiert einen nicht. Und so geht's mir mit den meisten Titeln, die jetzt für die letzten anderthalb Jahre angekündigt sind. Und da ist nicht mehr viel dabei, was wirklich spannend ist. Meiner Meinung nach zumindest.
Ja, sehe ich ähnlich. Aber manchmal kommt ja noch ein überraschender Titel um die Ecke und oder man entdeckt noch irgendwas. Also insofern sollten wir diese Generation nicht jetzt schon zu Grabe tragen, sondern uns an dem erfreuen, was noch kommt. Okay, ja, dann vielen Dank nochmal für den Podcast heute. Das war eine spannende Sendung zum Thema Online-Spielen. Und ja, ich hoffe, dass wir irgendwann den Divinity-Podcast nochmal nachholen. Ob es zeitnah dazu kommt oder nicht, die Option würde ich mir noch offen lassen. Da sage ich mal volle Offenheit. Ich hatte schon Maurice gesagt, ich podcaste sehr gerne, ich erzähle aber ungern häufig dasselbe. Insofern mal gucken, wie wir den Divinity-Podcast nachholen können. Vielleicht wird er was kürzer ausfallen als der ursprüngliche, der war so schön, wenn ihr den hättet hören können. Mensch, da habt ihr was verpasst. Nein, aber ja, wir müssen mal gucken. Irgendwie das Thema war zu schön und auch irgendwo mir zu wichtig, als dass man es ganz unter den Tisch fallen lässt.
Ja, und hatten wir dann nicht eine fast einstündige Stadia-Diskussion? Nee, Quatsch, Game Pass-Diskussion, weil ich gefragt habe, wie das da um den Preis geht.
Ja, genau. also Ja, aber so ist das schon mal. Aber der war echt nicht zu retten, der Podcast. Das tut mir sehr leid. Na gut, dann vielen Dank fürs heutige Zuhören und ich sag mal, wir hören uns spätestens in 2 Wochen wieder. Bis dann, ciao, euer Thomas.
Ja, auch von mir. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Maurice.